Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Das ist jetzt der 11. Teil, den wir haben. Wir hatten ja letzte Woche versprochen, dass wir das Thema von letzter Woche wieder aufgreifen und weitermachen. Und das wollen wir auch tun. Also sind wieder bei mir der Christopher und der Olaf. Also danke, dass wir noch weiter diskutieren können. Es ging ja letzte Woche schon um Vollkommenheit. Und jetzt wollen wir so ein bisschen in den zweiten Teil reingucken. Wir hatten das letzte Woche sprachen wir über Vollkommenheit aus biblischer Sicht. Was sagt die Bibel, was Vollkommenheit ist? Und wir haben so ein bisschen rausgekriegt, dass es vor allem mit der Beziehung zu Christus zusammenhängt. Also man kann nicht Vollkommenheit alleine erreichen, man kann nicht alleine versuchen, vollkommen zu werden, sondern die Vollkommenheit erreicht man durch eine Beziehung zu Christus. Das war, glaube ich, so ein bisschen Konsens, was ich so rausgehört habe. Heute wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, diese Frage nach der Vollkommenheit, die taucht ja heute in den Gemeinden auf. Und nicht, also wir kennen es aus den Adventgemeinden, dass oft nachgefragt wird, gerade, ich meine, ihr seid beide Evangelisten, ihr hört es wahrscheinlich immer wieder, dass da nachgefragt wird. Ich kenne das auch. Und hier mal so ein bisschen die Frage, ist das eine ganz neue Frage? Also gab es das vorher noch nie in der ganzen Kirchengeschichte? Oder gab es das schon öfter mal? Auch was sagen unsere Pioniere? Was sagt Schwester White dazu? Vollkommenheit. Also heute so ein bisschen in dem Bereich, was sagt Kirchengeschichte, was sagt Schwester White? Auch nachher will ich ganz gerne noch mit euch, also im Hinterkopf schon behalten, die Frage über letzte Generation nochmal stellen, weil das wird auch viel diskutiert. Also was wissen wir aus der Kirchengeschichte? Frage, war das schon mal Diskussionsthema, dass wir über Vollkommenheit gesprochen haben, irgendwo im Laufe der Kirchengeschichte?
Also wenn wir das ausführlich darstellen wollten, müssten wir wahrscheinlich noch 100 weitere Folgen hier machen.
Vielleicht könnten wir jetzt hier gleich anfangen, so zu schauen.
Nein, also tatsächlich ist es seit den frühen Kirchenvätern ein Diskussionsthema und interessanterweise auch in den verschiedenen Strömungen des Christentums, also ob das jetzt Katholizismus, Protestantismus und verschiedenen Nebengruppen immer wieder auch kreuz und quer diskutiert worden. Man kann so nicht sagen, dass so eine Kirche nur diese Vertretung hat oder nur hier. Wir finden das schon sehr früh bei Kirchenvätern, die Frage der Vollkommenheit, kann man vollkommen werden, kann man nicht vollkommen werden. Es hat damals vor allem immer auch die Idee gegeben, dass quasi schon durch die Taufe man quasi vollkommen ist. Und wenn man jetzt nochmal sündigt, ist quasi die Taufe dann wieder ungültig. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel jemand wie Konstantin dann mit seiner Taufe gewartet hat, und zwar, er war nicht der Einzige, die Kirchenväter beschweren sich darüber, weil natürlich jeder wusste, wenn ich mich jetzt taufen lasse, dann kann es sehr gut sein, dass ich nochmal sündige und dann warte ich lieber bis quasi kurz vor meinem Tod und dann lasse ich mich erst taufen. Und das war natürlich ein völlig verdrehtes Verständnis, was dann natürlich zu Problemen auch geführt hat. Ein anderer Aspekt ist, dass mit dieser Vollkommenheit man irgendwie auch einen Verdienst gesehen hat und verbunden hat. Und als dann man keine Märtyrer mehr haben konnte, weil es keine Verfolgung mehr gab, man diese besondere Heiligkeit irgendwie anders erreichen wollte, indem man Mönch geworden ist, Eremit. Ja, Leute sind in die ägyptische Wüste gezogen, haben gedacht, wenn sie sich nur von allen Einflüssen der Welt entfernen und da ganz alleine mit sich und Gott in der Wüste sind und sich vielleicht noch gesund ernähren, ja, dann werden sie heilig. Und da ist eine ganz schlechte Entwicklung losgetreten worden, die dann in das dunkle Mittelalter geführt hat. Eine, die wir eben, sag mal, vom Prinzip her auch bis in die heutige Zeit verfolgen können, diese Idee, dass ich heilig werde, indem ich von allem einfach nur distanziere.
Ja. Interessant ist auch, dass auch gerade in diesem 3. bis 5. Jahrhundert sehr stark auch heidnische Elemente in die Christenheit hineingekommen sind. Und dass die heidnischen Gedanken sind ja und auch die philosophischen Gedanken waren immer schon, dass der Mensch sich selbst hilft. Mhm. Dass der Mensch selbst etwas tut, um in seiner Religion, um in seinem Gott zu gefallen, um irgendwelche Opfer zu bringen, um seinem Gott gnädig zu stimmen oder um auch denn, ja, und dieser Gedanke, dass der Mensch etwas tut, um Gott zu gefallen, ja. Der ist, denke ich, auch hier in die Kirche eingeflossen und hat dann auch ganz stark das Denken im Mittelalter geprägt.
Ja, und was dazu kommt ist, und das geht uns ja genauso, auch die großen Theologen und Kirchenväter waren auch einmal Kinder ihrer Zeit, ihrer Umwelt, aber auch ihrer eigenen Erfahrung. Das vielleicht klassische Beispiel ist Augustinus, der einfach mit Sünde gekämpft hat, mit bestimmten Sünden, die er irgendwie scheinbar nicht überwinden konnte, wollte, wäre jetzt die Frage. Und der aufgrund seiner Erfahrung, dass er immer wieder in Sünde fällt, dann diese Idee entwickelt hat, naja, vielleicht ist das einfach so, ja, das ist so von Natur aus, weil Adam gesündigt hat, da kommt dann die Erbsünde. Als ein Konzept, das auch jahrhundertelang dann die Kirchengeschichte geprägt hat, auch letztendlich, muss man sagen, auch Luther noch stark beeinflusst hat, der sehr viel von Augustinus gelernt hat, auch viel Gutes. Und da sieht man sozusagen, wie bestimmte Ideen, auch bestimmte Erfahrungen dann auch die Lehre der Kirche oder der Kirchen über Jahrhunderte geformt haben. Da gibt es natürlich wieder Gegenbewegungen dann zu diesen Dingen. Auch in der radikalen Reformation gibt es dann Leute, die die Heiligung wieder sehr betont haben, zum Teil wieder in sehr auch fragwürdige Art und Weise. Und dann sehen wir natürlich später im Protestantismus Wesley zum Beispiel, der die Heiligung wieder sehr stark gepredigt hat, allerdings auch so diese Idee gehabt hat, dass es die Rechtfertigung gibt, so als ein Ereignis, und dann die Heiligung als ein zweites Ereignis, so dass man nochmal erleben muss und so. Da ist die methodistische Kirche heute von ab, aber das war so damals auch ein ganz starker Punkt und der dann auch so in die frühe Adventbewegung mit reingespielt hat, also die Ellen Harmon, die spätere Ellen White, hat als Kind selbst so ein bisschen damit Schwierigkeiten gehabt, jetzt noch so ein zweites Erlebnis zu haben, ja, und hat es gebraucht zu verstehen, dass biblische Heiligung noch ein bisschen anders ist, als Wesley das so genau verstanden hat, obwohl natürlich der Aspekt der Heiligung, das, was ihn rausgearbeitet hat, natürlich sehr wichtig war und auch ein großer Fortschritt war.
Und selbst auch der Aspekt der Bekehrung. Ja? Mhm. Denn für die Methodisten war es immer sehr stark, dass man angeben musste, hier war die Bekehrung. Ja? Und das war ein dramatisches Ereignis, wo man dann auch stundenlang weinen geweint hat und so weiter. Ja? Und wo sie dann hinterher sagt, Bekehrung kann auch bei jemandem anders ganz anders sein. Ja? Dass es ein Prozess eigentlich mehr ist, ja? Dass er sich hier Schritt für Schritt irgendwo Gott genähert hat und dann irgendwo man gar nicht genau sagen kann, an dem Tag ist die Bekehrung geschehen. Ne? Ja. Also dass sie auch da gemerkt hat, dass sich von dem methodistischen Konzept gelöst hat.
Ja. Aber ich meine, da wir ja um einige der Kernthemen diskutieren, die das Evangelium ausmachen, Rechtfertigung, Heiligung, Sünde, das Evangelium, Jesus, Vollkommenheit, ist natürlich selbstverständlich, dass zu allen Zeiten Theologen, Bibelgelehrte, Laien sich Gedanken gemacht haben, verschiedene Ideen entwickelt haben, gegeneinander abgewogen haben. Ja. Und was wir auch oft sehen, ist, dass dann aber bestimmte Ideen auch einflussreich gewesen sind, dass sie von anderen halt mehr oder weniger ungefragt übernommen worden sind. Und ich denke, das ist etwas, was wir bis in die heutige Zeit sehen, vielleicht auch bis in unsere heutige Gegenwart, auch in unserer Adventgemeinde, dass wir vielleicht manchmal einfach auch das glauben, was mein Pastor sagt, weil der hat es am theologischen Seminar so gelernt und der hat es vom Professor gelernt. Und wenn man das so auch in der Adventgeschichte zurückverfolgt, gibt es so 2, 3, 4, 5 Leute vielleicht, die so bestimmte Gedankenschulen gehabt haben und die sich dann so verbreiten. Und ich glaube, die Herausforderung ist letztendlich, unabhängig, wer jetzt recht hat oder nicht, dass jeder erstmal selbst die Bibel liest und mit Jesus lebt, weil Jesus führt uns letztendlich in alle Wahrheit.
Was man auch deutlich sehen kann, dass auch die verschiedenen Gebiete in Deutschland oder auch weltweit gesehen sogar von den verschiedenen Reformatoren stark geprägt waren. Mhm. Ja, Deutschland, Skandinavien sehr stark von Luther geprägt. Ja. Und Luther hat sehr, sehr stark die Gnade und den gnädigen Gott und die Werke und die Heiligung hat er sehr stiefmütterlich behandelt, kann man sagen. Oder einen Wert sehr, sehr weit unten angelegt. Mhm. Und so kann man auch sehen, dass in diesen Gebieten, wo die lutherische Kirche stark war, und ja, dass da eigentlich auch mehr die Freiheit des Christenmenschen so im Vordergrund steht und die Rechtfertigung. Und in Gebieten, wo der Calvinismus stärker war. Calvin hat sehr stark gesagt, okay, wir müssen auch Leistung bringen. Sehr stark auf christliche Leistung und auf Werke und auch auf die Frömmigkeit Wert gelegt. Und auf den Gebieten, wo auch damals die Entwicklungen so waren, ob das Baden-Württemberg ist oder auch im Rheinland, ja, wo der Pietismus sehr stark war, ist auch heute noch, kann man noch Entwicklungen sehen, auch in der Wendgemeinde, ja, dass es da verschiedene Strömungen gibt, die davon beeinflusst sind, ne, verschiedene Hintergründe. Ja. Aber was man auch sehen kann, Luther hat ja, oder die Reformatoren haben sehr stark das Sola Scriptura und Sola Fide und Sola Gratia Prinzip gehabt. Allein durch die Gnade, durch Jesus Christus, durch den Glauben werden wir erlöst. Und da kam mal die Gegenreformation, Konzil zu Trient, die dann gesagt haben, Erlösung ist, dass Christus in mir mich verändert oder ich selbst durch die Heiligung die Erlösung denn auch mir verdienen kann. Ja? Mhm. Und deswegen auch hier auch dieser Aspekt, Rechtfertigung und Heiligung, hier gegeneinander ausgespielt worden dann.
Ja. Ich denke, was man natürlich sehen muss, ist, dass wir heutzutage nochmal in einer besonderen Situation sind, weil für die meisten Kirchenväter oder Reformatoren in der Kirchengeschichte das Thema sozusagen für sich alleine stand. Aber für uns heute das natürlich eine besondere eschatologische, endzeitliche Bedeutung nochmal hat. Wir warten auf die Wiederkunft, wir glauben, wir stehen kurz davor, wir glauben an ein Ende der Gnadenzeit davor. Die Idee steht im Raum, dass auch die Charakterentwicklung etwas mit der Mission auch zu tun hat. Die Mission in die ganze Welt, wissen wir, ist verknüpft auch mit dem Zeitpunkt der Wiederkunft. Das heißt, das ist so Gedanken, die jetzt sag mal für einen Augustinus oder für einen Luther gar nicht so gegenwärtig gewesen sind, weil für sie diese unmittelbare Wiederkunft Jesu jetzt nicht so die Rolle gespielt hat. Von daher denke ich, haben wir auch ein paar Aspekte noch, die relativ neu sind, die so in diese Diskussion mit einfließen.
Und vielleicht sei gesagt, dass wir von eskatologisch sprechen, sondern sozusagen endzeitlich.
Ja, genau. Und wir sehen auch, dass Ellen White auch sehr deutlich von der allgemeinen Frage spricht, wie kann ich zu Jesus kommen, wie kann ich gerettet werden und wie kann ich mit Jesus leben und wie kann ich in Jesus wachsen und seinen Charakter in meinem Leben zeigen. Und dass sie dann davon aber auch, wenn sie von der Endzeit spricht, dass sie da manche Dinge ein bisschen anders formuliert. Ja, gerade was du gesagt hast, wenn es um Ende der Gnadenzeit geht, wenn Jesus nicht mehr unser Hohepriester ist, wenn keine Möglichkeit der Vergebung mehr da ist, ja, und dass sie da dann schon Aspekte mit reinbringt, die sie für die Zeit davor anders beschrieben hat.
Wir können das schon in der Miller-Bewegung sehen. Es gab ja auch unter den Milleriten ein paar Prediger, die sehr stark das Thema Vollkommenheit gepredigt haben. Charles Fitch war zum Beispiel einer. Das war einer so der beliebtesten. Das ist der, der acht Tage vorher am 14. Oktober dann gestorben ist, als er da getauft hat. Der Charles Fitch, der war so stark bei der Heiligung, dass er erst nur Heiligung gepredigt hat und nicht die Adventbotschaft. Und dann kam sein Freund, der Litch und Fitch, und hat gesagt, hey, verknüpft doch die Botschaft von der Heiligung mit der Adventbotschaft. Ja, und das hat eine große Wirkung gehabt. Aber wir sehen auch, dass dann als 1844 die große Enttäuschung kam. Gab es ja viele, die gesagt haben, das Datum war falsch. Aber die, die gesagt haben, das Datum war richtig und jetzt nicht gleich erkannt haben, wie das mit dem Heiligtum und dem großen Versöhnungstag ist, dass die jetzt natürlich auf die Idee verfallen sind, okay, dann ist jetzt das Ende der Gnadenzeit gekommen. Wir können nicht mehr sündigen, weil wenn wir jetzt noch sündigen, ist es vorbei. Und dann entsprechend gab es wieder dramatischen Fanatismus, den Ellen White auch, also damals auch Ellen Harmon, bekämpfen musste. Also da sehen wir, dieses Thema hat uns auch von Anfang an in der Adventgemeinde mit beschäftigt.
Und dann war es ja auch so, dass bis 1888 die Zeit das Thema eigentlich überhaupt gar nicht mehr auf der Tagesordnung war, weil sie sich so sehr mit ihren Sonderlehren, Sabbat, Heiligtum und Wiederkunft beschäftigt haben, dass Jesus Christus und die Rechtfertigung, die Beziehung zu ihm vollkommen aus den Augen verloren wurden. Ne? Und das war dann, denke ich, wieder der Fokus, den wir durch 1888 bekommen haben, dass man sehen kann, okay, die hat Ellen White gesagt, ach, das Leben Jesu hat sie geschrieben um die Zeit herum. Ne? Wo sie gesagt haben, hier, Jesus Christus ist der Mittelpunkt. Ja? Und den dürfen wir, auch wenn wir den Sabbat haben, der Sabbat ohne Jesus ist auch nichts. Ja? Also, dass Jesus wieder in den Mittelpunkt gestellt wird für unsere Gemeinschaft.
Ja. Das ist eine interessante Idee, weil tatsächlich sagt sie ja, wir sind trocken geworden wie die Berge auf Gilboa. Aber sie sagt auch, dass sie sich so gefreut hat, dass Jones und Wecker das jetzt predigen, weil sie sagt, sie hat seit 40 Jahren versucht, das irgendwie durchzukriegen. Ja. Und wenn man mal ihre frühen Schriften anschaut, ich bin jetzt gerade dabei, so ihre ganzen frühen in den 50er Jahren zu lesen, die angeblich immer so, die sind total christozentrisch, unglaublich toll. Nur man sieht schon auch, dass sie sich dann entwickelt hat, dass sie Sachen dann viel reifer ausformuliert und so. Aber sie hat das eigentlich immer schon gesehen. Aber, und das ist natürlich das Problem, unsere Geschwister damals haben das Licht erkannt, Sabbat, ja, haben sich so darauf konzentriert und das kann uns auch passieren, dass wir die Wahrheit predigen und Jesus aus den Augen verlieren. Ja. Und man sieht das oft an dem Stil der Debatten, die sie geführt haben. Und ich denke, das ist eine wichtige Lehre für uns. Wir können vielleicht sogar in Bezug auch auf die Vollkommenheit oder in Bezug auf Sünde oder all diese Themen vielleicht jetzt in Anführungsstrichen sogar die korrekte Lehre haben. Aber wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, ist das alles nutzlos, weil wir uns dann vielleicht in Debatten verlieren und gar nicht der Welt das Beispiel geben, was Jesus durch das Thema eigentlich haben möchte.
Ich glaube, das haben wir gesehen. Also selbst außerhalb der Kirchengeschichte, sondern davor, also noch im Judentum, bei den Pharisäern, war, glaube ich, genau das. Also die hatten sich ja Debatten geliefert über jedes kleine, also über die kleinsten Buchstaben sozusagen im Gesetz. Mhm. Die haben neue Gesetze aufgestellt, haben es gab einen Riesenapparat sozusagen, da gab es Prüfer, die Pharisäer, dann gab es Schriftgelehrte, es gab ein Priestertum sozusagen, es war, und jeder manchmal hatte sozusagen noch eine schlaue Meinung zu einem.
Manchmal auch vollkommen unwichtige Fragen.
Und völlig nebensächliche Dinge. Ja. Und als Gott denn wirklich unter ihnen war, haben sie ihn nicht erkannt. Ja. Und es könnte sein, also ich sehe so ein bisschen so eine Gefahr, das könnte uns genauso passieren. Wir könnten also die Bibel und auch die Schriften von Ellen White und die Kirchengeschichte rauf und runter studieren und können uns alles angucken, was irgendwie mal war, und können auch ein gutes Verständnis davon entwickeln und trotzdem Christus nicht erkennen. Und davor hätte ich Angst.
Und deswegen, das Wissen erlöst uns nicht.
Ja.
Ja, sondern im Gegenteil, wenn wir das Wissen haben ohne Christus, dann, sagt Paulus, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir aufgeblasen werden. Und das, deswegen ist Wissen, wenn es dazu führt, dass ich Gott besser kennenlerne, seinen Erlösungsplan besser kennenlerne, meine Liebe zu Jesus vertieft wird, dann hat das Wissen seinen Zweck erreicht.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das heißt, ich kann, um es jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wenn mich das Studium der Generalkonferenz von 1888 in Minneapolis mit all den historischen Details dazu führt, Jesus mehr zu lieben, wunderbar. Aber es kann nicht sein, dass ich denke, nur weil ich das alles genau verstehe, was dort passiert ist, wer was, wann, wie, wo gesagt hat, dass ich deswegen auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Ich glaube, dass diesen Unterschied müssen wir sehen. Ja. Dass Geschichte und auch Adventgeschichte ist dazu da, dass sie uns näher zu Jesus bringt, dass wir aus den Fehlern lernen. Niemand ist vollkommen gewesen, weder damals noch heute in allen Dingen, die sie getan haben. Ja, wir streben nach der Vollkommenheit. Gott will sie uns bewirken. Aber alle haben Fehler gemacht. Damals sind Fehler gemacht worden. Wir machen Fehler. Wir dürfen aus den Fehlern lernen, wir dürfen auch aus den guten Dingen lernen. Gott hat damals den Jones und Wagner sehr benutzt, um eine Botschaft wieder in die Welt zu bringen, die schon lange vorher da gewesen ist. Mhm. Dann ist es ja letztendlich das einfache, klare Evangelium, das wiederholt werden muss. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte. Es gibt manchmal so die Idee, dass sozusagen erst Jones und Wagner 1888 ein Evangelium gepredigt haben, das es so vorher noch nie gegeben hat und dass wir deswegen unbedingt jetzt nur ihre Bücher lesen müssen. Ich denke, das ist ein großes Missverständnis. Erstens, weil Ellen White sagt, man hätte schon früher in den Himmel gehen können, ja, schon nach 1850ern. Und zweitens, die Grundidee in der Bibel ist immer die, dass Gott uns an die Wahrheiten erinnert, die er schon gegeben hat. Ja. Paulus sagt, ich erinnere euch an das Evangelium, das ihr euch schon gepredigt habt, erinnert euch daran. Und das hat Gott 1888 gemacht. Natürlich immer wieder mit neuen Nuancen, weil die Verkündiger auch individuelle Persönlichkeiten sind. Aber was wir brauchen, ist das Evangelium, so wie es jedes Kind im Evangelium von Matthäus, Markus, Lukas verstehen kann.
Hier hätte ich direkt mal eine Frage. Vielleicht, also wenn wir über den Glauben sprechen, also über das Evangelium und den Glauben, den wir annehmen müssen, in dem wir auch gerettet werden, und wir sprechen über Vollkommenheit und einer Charakterentwicklung, sieht es nicht manchmal so aus? Läuft man nicht Gefahr, dass man sagt, wir werden aus Werken gerecht? Oder schließt sich das aus? Ich meine, da läuft die Gefahr. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr heute, dass wir, ich glaube, das war auch so eine Diskussion in der Kirchengeschichte, oder? Die einen sagen, wir werden aus Werken gerecht. Luther steuert dagegen und sagt, wir brauchen gar keine Werke. Das zerreißt sich. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es in unserer Gemeinde auch passiert, dass wir es zerreißen. Die einen sagen, wir werden aus Werken gerecht. Und die anderen sagen, wir werden durch den Glauben erlöst. Und es gibt zwei Extreme.
Ich möchte mal ein ganz klares Statement geben. Wir werden durch Werke gerettet. Und zwar durch die Werke Gottes. Schön. Das ist ein entscheidender Punkt, weil diese Diskussion mit Werke, Nicht-Werke ist eigentlich eine total theoretische. Ja. Weil versuch mal für 5 Minuten kein Werk zu tun. Das kannst du gar nicht. Selbst wenn du nichts machst, meditierst du. Ja? Man kann gar nicht kein Werk tun. Die Frage bei Paulus ist letztendlich, ist es dein Werk, mit dem du Gott irgendwie versuchst zu beeindrucken? Oder ist Gottes der Werk, mit dem du dann im Laufe der Heiligung auch kooperierst? Ja? Es gibt manche Dinge, die Gott tut, den kannst du nichts tun, ja, er ist für dich gestorben, da konntest du nichts dazu. Es gibt manche Dinge, wo du später kooperieren kannst, aber letztendlich ist es Gottes Werk. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und wenn man mal diesen Perspektivwechsel vornimmt, dann löst sich auch ein bisschen diese Spannung auf.
Ja. Aber ich sehe es so, ich habe noch keinen Adventisten kennengelernt, der mir gesagt hat, ja, durch Werke werde ich gerecht. Gibt es keinen. Es gibt manche, die danach handeln, so als ob es so wäre. Aber es gibt niemanden, der das so glaubt. Deswegen selbst diejenigen, die sagen, wir müssen vollkommen werden, oder diejenigen, die sagen, die auf die Heiligung einen unglaublich starken Wert legen, oder selbst diejenigen, die sagen, wir brauchen die Heiligung, um erlöst zu werden, als Bedingung der Erlösung, selbst die sagen, das ist, was macht Gott in uns. Also, das heißt also, als eigene Werke das darzustellen, dass ich dadurch erlöst werde, ich denke, das haben wir durchaus gut genug verstanden, dass das komplett auf allen abgelehnt wird, auf allen Ebenen. Mhm. Aber der Hinweis ist eben der, dass man hier sehen kann, sie haben eine Verschiebung. Und hier sehe ich eigentlich im adventistischen Spektrum einen linken Graben und einen rechten Graben. Im linken Graben sehe ich diejenigen, die sagen, ich habe mein Leben Gott übergeben, ich bin gerechtfertigt und eine Heiligung brauche ich gar nicht. Also ich kann so leben, wie ich will und Jesus hat mich angenommen und das reicht. Das ist der extreme linke Graben. Das ist
diese Theorie, ich bin als Sünder berufen worden, ich gehe auch als Sünder in den Himmel.
Ganz genau, und da ich sowieso man mich nicht verändern kann, muss ich auch nicht verändern und so weiter. Ja? Der rechte Graben, der extreme rechte Graben sagt, die Heiligung, das heißt die Veränderung des Charakters, ist die Bedingung, um erlöst zu werden. Das heißt, wenn du nicht vollkommen geworden bist, wenn du nicht sündlos geworden bist, bis zu deinem Tod, kannst du nicht gerettet werden. Das ist, denke ich, der extreme rechte. Der gemäßigte linke Graben sagt, okay, Heiligung ist wichtig, das steht in der Bibel ja auch drin, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, aber sie überbetonen die Rechtfertigung so stark, dass die Heiligung im Endeffekt überhaupt keine Rolle spielt bei ihnen. Ja, also das ist unwichtig. Ja. Und der gemäßigte rechte Graben sehe ich darin, dass sie durchaus sagen, okay, die Heiligung ist nicht die Bedingung der Erlösung, sondern die Rechtfertigung, aber die so viel nur von der Heiligung reden und so einseitig damit werden, dass sie die Heilsgewissheit verlieren und damit eigentlich auch die Beziehung und den Glauben an Jesus nicht mehr die Grundlage der Erlösung darstellt und damit auch wieder eine Schieflage haben. Ja.
Da stellt man sich natürlich dann jetzt unweigerlich die Frage,
Richtig.
Wo ist der Mittelweg? Und ich glaube,
das wäre die Frage gewesen, ja.
Kommen wir zurück auf das, was wir letzte Woche gesehen haben.
Ja.
Der Henoch. Ich meine, das wäre interessant, dir mal die Frage zu stellen. Wie siehst du das mit Rechtfertigung und Heiligung? Der würde sagen, hä? Der Henoch, der kannte diese Begriffe nicht mal. Der Henoch ist einfach mit Gott gewandelt. Der war sein Freund und hat Tag für Tag erlebt, was Gott für ihn tut und wie er mit Gott leben kann. Und deswegen spreche ich von den Werken Gottes. Er sagt ja, ihr seid in Epheser 2, es ist nicht eure Werke, sondern ihr seid aus Gnaden errettet. Gottes Werk ist es, nicht aus euch. Ja. Und dann, denn ihr seid Gottes Schöpfung, erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat.
Richtig, genau, dass wir daran wandeln.
Gott tut die Werke und dann ist es unsere, was ist unsere Aufgabe dann? Unsere Aufgabe ist zu glauben. Zu glauben, dass er am Kreuz gestorben ist für uns, dass er auferstanden ist, der für uns eintritt, dass er uns liebt, dass er uns zieht, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass er in uns wirkt. Denn nur was wir ihm glauben, kann er letztlich auch tun. Und das ist ein wichtiger Punkt. Denn die Israeliten nicht glauben konnten, dass Gott ihnen den Sieg schenkt, am Ende, da in Kadesh Barnea, konnte Gott ihnen auch den Sieg nicht schenken. Das heißt, Gott kann all das für uns tun, was wir ihm glauben. Und das ist diese Kooperation. Wir müssen ihm das Glauben, ihm vertrauen, unser Leben ihm auch geben und in allen Fragen, ob das jetzt Rechtfertigung, Heiligung, wie wir diese Begriffe auch alle nennen wollen. Ellen White sagt an einer Stelle, wir sollten es gar nicht so genau differenzieren, weil man kann es manchmal gar nicht genau differenzieren. Natürlich ist es schon wichtig, sie spricht auch von der Vergebung und dem Wachsen in der Gnade, ohne Frage. Aber wir können es nicht mit einem Seziermesser unter das Mikroskop legen und dann jetzt irgendwie auseinanderdividieren.
Und da sehen wir auch, dass Glaube und Werke eigentlich manchmal als das Gleiche dargestellt werden. Das heißt, das sehen wir beim Abraham. Gott sagt zum Abraham, er soll aus Ur und Chaldäa herausgehen, in ein Land, was Gott ihm zeigen wird. Und hätte Abraham jetzt gesagt, naja, ich glaube Gott, ich vertraue Gott, aber er wäre sitzen geblieben, dann wäre das kein Glaube gewesen. Aber in dem Moment, wo er geht, durch sein Werk, das Werk nämlich zu gehen, zeigt er, ich vertraue Gott. Also in anderen Worten, die Werke sind das Gleiche wie das Vertrauen. Ja, Vertrauen und Werke gehen ineinander über, die kann man nicht trennen.
Ja. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir überhaupt verstehen, was ist denn Glaube? Das ist ja, wenn das die einzige Bedingung für die Erlösung ist, sollten wir da Klarheit haben. Denn die Bibel sagt auch, die Teufel glauben auch und zittern, die Dämonen.
Jakobus 2,19.
Und Glaube ist eben nicht, dass ich sage, ich glaube, der Sabbat ist der richtige Tag, ich glaube, Schwein ist irgendwie ungesund, ich glaube, Jesus kommt bald wieder, ich glaube, zack, 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 ich mache 28 Mal einen Haken und dann glaube ich. Und das ist, glaube ich, das, was viele glauben. Das ist das Problem von Laodicea. Alle sind sich einig in Laodicea, ja, wir sind halt irgendwie nicht, wie wir sein sollten, aber zum Glück glauben wir, ja. Aber das allererste, was Jesus in Laodicea anbietet, ist das Gold, das im Feuer geläutert ist. Und das ist nach 1. Petrus 1, Vers 5, 7, Glaube. Das heißt, was Laodicea fehlt, ist Glaube.
Laodicea ist übrigens die letzte Gemeinde.
Ja, genau, in Offenbarung 3. Man könnte also sagen, Laodicea glaubt, dass sie glauben, aber sie glauben gar nicht. Was ist also Glaube? Die Bibel sagt uns, der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt Paulus in Römer 1,17. Jesus sagt in Matthäus 4,4, und das zitiert er aus 5. Mose 8, der Mensch lebt aus jedem Wort. Und das ist jetzt genau das, was du gesagt hast. Glaube bedeutet, dass ich mein Leben aus dem Wort Gottes gestalte. Weil Gott es gesagt hat, handle ich so. Wenn Paulus von den Werken in Römer schreibt, dann meint er die Werke, die ich tue, um Gott irgendwie zu gefallen, um Gott zu beeindrucken, um irgendwie etwas zu erreichen damit, um Gott irgendwie umzustimmen. Aber wenn Jakobus von den Werken spricht, meint er was völlig anderes. Er meint sozusagen, dass Gott zu mir spricht, ich ihm vertraue und deswegen handle. Es ist aktives Christsein.
Es ist eine Folge des Glaubens.
Es ist eine Funktion sozusagen.
Ein Ausdruck des Glaubens.
Ja. Hier mal eine Frage. Also gerade wenn wir darum sprechen, sozusagen, wie es jetzt in der Zeit ist, in Laodicea, also Laodicea ist mein Volk des Gerichts, also die letzte Gemeinde, die der Offenbarung gezeigt wird. Nun, aus denen wissen wir, kommen die 144.000 heraus. Jetzt, es muss ein Spätregen fallen. Spätregen ist die Ausgehung des Heiligen Geistes am Ende, so wie der Frühregen zu Pfingsten der Geist ausgegossen wurde. Und jetzt schreibt Schwester White dazu, und ich zitiere hier mal aus früher Schriften, Seite 62, da spricht sie vom Spätregen und nennt ihn hier die Erquickung. Sie sagt, ich sah, dass keiner an der Erquickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Also da wird sie sehr, sehr deutlich. Das sind ja Taten sozusagen, also was aus dem Glauben herauskommen muss. Weil sie sagt, niemand wird diesen Spätregen bekommen, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über jedes unrechte Wort, jede schlechte Tat, jeden bösen Gedanken errungen hat. Wie gehen wir mit sowas um? Das ist sehr, sehr deutlich.
das ist nicht so sehr deutlich, sondern das ist etwas, was sie in ihren Schriften ganz oft schreibt. Also es ist jetzt nicht irgendwie einzeln aus dem Kontext gerissen, sondern das ist also, wenn man mal so eine Kompilation macht von dem, was sie alles zu dem Thema sagt, also sie spricht, also ich weiß nicht, wie oft sie davon spricht, dass wir einen vollkommenen Charakter haben können, dass wir Sünde überwinden dürfen können. Und das ist, glaube ich, die Herangehensweise jetzt. Sagt sie, wir müssen, oder ist das letztendlich eine Verheißung? Sie sagt auch über die 10 Gebote, wir sollten sie als Verheißung betrachten. Denn wenn Gott etwas sagt, wenn Gott das erste Mal, als Gott gesprochen hat, war, als er sagte, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und wenn ich verstehe, dass Gottes Wort das tut, was es sagt, dann muss ich, das ist das Problem, das wir oft haben, wir lesen hier das Wort Gottes als eine Regel, als einen Maßstab, den ich erfüllen muss. Und nicht, wie Gott es meint, als etwas, wo er sagt, das biete ich dir an. Das könnte ich tun, glaubst du mir? Glaubst du mir, dass ich das tun kann? Und jetzt ist die Frage, glaube ich Gott, dass er mir den Sieg über die Sünde schenken kann? Oder sage ich, vielleicht glaube ich das sogar, aber dann müsste ich sie ja aufgeben. Ich würde sie gerne lieber behalten. Ich hätte gerne einen Glauben, wo ich so irgendwie an Jesus glaube und meine Sünde für mich behalten kann. Und dann wird es problematisch. Und dann können wir den Spätring nicht empfangen und dann können wir auch in den Himmel nicht, wenn es wäre super gefährlich, solche Menschen in den Himmel zu nehmen. Gott möchte ja nicht nur, Gott möchte nicht nur, dass wir die Sünde nicht tun, er möchte, dass wir die Sünde hassen. Ja. Mhm. Es reicht ja nicht aus, wenn wir einfach sagen, okay, ich sündige jetzt nicht mehr. Ja? Wenn Gott einmal die Augen zumachen würde, dann würde ich halt nochmal schnell, ja, aber ich darf ja nicht, ja, weil ich möchte in den Himmel kommen. Selbst wenn wir dann sündlos leben würden, in dem Sinn, dass wir keine falschen Taten mehr tun würden, wären wir immer noch keine Kandidaten für den Himmel. Gott will, dass wir die Sünde hassen. Und da merken wir, das ist Menschen unmöglich. Aber Gott sagt, gleich im allerersten Evangelium, ich will Feindschaft setzen. Ich will diese Feindschaft setzen. Und wenn wir ihn im Herzen haben, dann kämpft er kämpft immer gegen die Sünde. Als er getauft worden ist, das allererste, was er gemacht hat, hat gegen den Satan gekämpft. Das war das allererste, Priorität Nummer eins, das erste auf der Liste, den Satan besiegen. Das ist das Erste, was er in unserem Leben machen möchte. Wenn er in unser Leben kommt, kämpft er gegen die Sünde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir ihn oft so ein bisschen auf Abstand halten. So als Jesus, der uns einen Arbeitsplatz gibt, der uns von der Krankheit irgendwie helfen soll, der irgendwie unsere Kinder segnet, aber bitte nicht zu nahe kommt. Das ist so dieses Bild vom alten Bund, den die Israeliten hatten. Gott sagt uns, wo es lang geht, gib uns die 10 Gebote, aber auf Steintafeln rede nicht zu uns. Und wenn wir in diesem, so einer Art Beziehung leben, dann ist das immer, wirkt das immer bedrohlich. Wie für die Israeliten. Für die wirken die 10 Gebote bedrohlich. Aber Johannes, der so nah zu Jesus kam, der sagt, die sind gar nicht bedrohlich. Das ist halt schön.
Es geht noch einen Schritt weiter. Wenn Ellen White davon spricht, dass wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, dass wir dann ja keinen Fürsprecher mehr im Himmel haben. Mhm. Jesus hört auf, dass er Sünden vergibt und dass er dann, und dann leben aber noch Menschen auf der Erde. Und wenn keine Vergebung mehr möglich ist, was ist dann? Prinzipiell gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss Gott die Sünden vorher vergeben, die Gläubigen dann tun, oder sie sündigen nicht mehr. Ja? Aber Sündenvergebung im Voraus kennt die Bibel nicht, Ellen White auch nirgendwo. Und von daher ist das, denke ich, schon mal ausgeschlossen. Sonst könnte ich ja sagen, lieber Gott, bitte vergib mir, dass ich morgen die Bank ausraube. Ja? Das
gibt es nur im Ablasshandel.
Wollte ich gerade sagen, im Ablasshandel. Ne? Da kann ich sagen, Ablass kaufen für die Sünde, die ich morgen tue. Ne? Mhm. Das bedeutet aber, wenn Jesus seinen Mittlerdienst beendet, dass dann keine Sünde mehr vergeben wird. Und das bedeutet, dass dann die Gläubigen nicht mehr sündigen werden. Auf jeden Fall keine bewusste Sünde mehr tun werden. Ja. Und das hängt eben auch mit der Versiegelung zusammen, ja, dass die Gläubigen versiegelt werden.
Ja. Hier ist vielleicht die interessante Sache. Ich hatte ja gerade von Ellen White das Zitat vorgelesen. Christoph hat schon soweit was dazu gesagt. Auch schon. Ich will mal den zweiten Satz dazu vorlesen. Ja, sie sagt, das sind zwei Sätze, die sie schreibt. Also ich habe gerade eben schon zitiert hier aus Frühschriften 62, ich sah, dass keiner an der Erquickung, also am Spätregen, teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Jetzt zitiert sie, das hat Christoph gerade schon gesagt, wir sollten, also ihr Rat, was sollen wir denn tun? Wir sollten deshalb immer näher zum Herrn kommen und ernstlich danach trachten, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Also ihr Rat ist, nicht fang an, jetzt deine Sünden aufzuschreiben und kämpf dagegen, sondern ihr Rat ist, komm immer näher zu Christus, um das zu erlangen.
Das geflügelte Wort hier ist der sogenannte Wachstumsprozess. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Ja? Das ist ein Wachstumsprozess. Ich fürchte, dass wir viel öfter Wachstumsprozess sagen, als dass wir wirklich wachsen. Denn das Entscheidende an einem Wachstumsprozess ist ja, dass man wächst. Und es nützt nichts, wenn ich 30 Jahre lang auf demselben Stuhl sitze und geistlich also im selben Punkt stehen bleibe und immer von einem Wachstumsprozess rede. Wir müssen, so wie auch Abraham, wir das letzte Woche gesehen haben, wir müssen erkennen, wenn Gott zu uns spricht und Dinge in unserem Leben ändern möchte, wenn wir Charaktermängel haben, dass wir sie ihm auch übergeben. Ja? Und Gott macht das so Schritt für Schritt. Ja? So, und er macht das so ganz richtig. Er wird uns richtig führen. Aber wir müssen die Bereitschaft haben, uns immer wieder von ihm belehren zu lassen. Das sind die, die sich ziehen lassen.
Ja. Das Problem ist manchmal an der Stelle, dass wir eine Charakterentwicklung selber, selbst wenn sie da ist, nicht so genau feststellen können. Mhm. Und deswegen sind manchmal Geschwister, die nicht wachsen, merken das nicht, weil sie ja nicht wachsen. Aber diejenigen, die wachsen, merkt man manchmal auch nicht, weil man das an sich selbst nicht so feststellt. Ja, weil man trotzdem noch seine eigenen Fehler sieht. Ja. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass der Heilige Geist uns immer wieder zeigt, einen Spiegel gibt. Ja? Ja. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? Ne? Und das ist ganz wichtig.
Mhm. Jetzt vielleicht nicht unterbrechen, aber du hast gerade eben schon gesprochen über die 144.000. Ja. Du hast gesagt, es ist eine besondere Zeit. Also wenn wir von den 144.000 sprechen, dann meinen wir sozusagen, ganz am Ende, kurz, also vor der Wiederkunft Jesus, gibt es noch sein Volk auf Erden, das wird nie ausgerottet und die nennen wir die 144.000, die Bibel nennt sie so. Die leben in einer besonderen Zeit, wo du auch sagst, ohne Fürsprecher, das Gericht im Himmel ist vorbei. Das heißt, Christus verlässt das himmlische Heiligtum und da ist niemand mehr, der Fürsprecher für sie ist. Sie leben aber noch auf der Erde. Genau. Und jetzt sagst du gerade, sie sündigen aber nicht mehr. Ja. Jetzt, wenn ich mir überlege, haben wir schon in 2020 gesündigt? Alle wahrscheinlich überlegen und Zuschauer auch, ja, bestimmt. Also irgendwie stimmt da was nicht in unserem Leben. Was ist denn anders bei denen als an uns?
Vielleicht noch einen Punkt, bevor wir die Frage beantworten, direkt eingehen. Und zwar, was das nicht bedeutet, ist, dass wir ohne Heiligen Geist leben.
Richtig.
Diese Idee gibt es nämlich auch. Diese Idee ist, es stimmt, der Heilige Geist zieht sich zurück von der Welt.
Von der Welt.
Das meint aber nicht den Planeten, das meint die Welt. Und das ist fast das Gleiche, aber nicht das Gleiche. Ja. Es wird auch am Ende eine Reihe, ob jetzt buchstäblich oder symbolisch, ist eine andere Frage, aber es wird eine Reihe von Menschen geben, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, denn nur so können sie das Gesetz halten. Da ist der Heilige Geist, der das Gesetz ins Herz schreibt und das ist diese Christus in euch. Jesus ist zwar nicht mehr unser Fürsprecher, aber er ist immer noch unser Freund. Er ist immer noch unser Gott, unser Erlöser. Er ist immer noch derjenige, durch den wir alles tun. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, gilt dann. Und letztendlich ist diese Zeit dann in der Hinsicht eine Illustration, ich sage jetzt bewusst nicht Beweis, weil das wird dann vielleicht missverstanden, aber eine Illustration, das ist tatsächlich eine Illustration vor dem Universum, dass Gott auch sündige Menschen verändern kann, wirklich verändern kann und dass es sicher ist, sie in den Himmel zu nehmen.
Sieg über Sünde geben kann, ja. Und es gibt sogar ein Zitat, wo Ellen White sagt, der Spätregen hat zwei Funktionen. Einmal, dass wir den lauten Ruf verkündigen mit Vollmacht und dass wir tut natürlich auch dazu beitragen, dass unser Charakter noch weiter wächst in der Verkündigung, in der Mission. Aber das Zweite ist auch, dass der Heilige Geist die Gläubigen erfüllt und sie dadurch in der Zeit der Trübsal ohne himmlischen christlichen Christus, unser Fürsprecher, noch bestehen können. Ja. Ohne Heiligen Geist könnten wir gar nicht in der Zeit bestehen. Deswegen, er ist der Stellvertreter Jesu, der auch in dieser Zeit für uns, in uns da ist. Ja. Ja. Aber nochmal zu der anderen Sache. Wenn die 145.000 versiegelt werden, und dann die Gnadenzeit zu Ende ist, dann gibt es zwei verschiedene Meinungen, wie das geschieht. Einige sagen, okay, wir sündigen ganz normal, wie wir bisher auch, und auf einmal werden wir versiegelt und zack, können wir gar nicht mehr sündigen. Ja? Und die anderen sagen, nein, das geschieht durch einen Prozess der Heiligung. Dass sozusagen die Versiegelung ein Prozess ist, der dann mit einem gewissen Punkt abgeschlossen wird, wo das, was Gott in uns entwickelt hat, dann auch festgemacht wird. Und ich glaube, dass dieser zweite Aspekt genau der ist, dass wir Jesus so ähnlich werden, dass wir im Charakter ihm immer ähnlicher werden und dann Gott nur in der Versiegelung das festmacht, was da ist.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn die erste Variante möglich wäre, könnte Gott sie ja sofort umsetzen.
Richtig.
Er könnte ja jeden dann quasi per Zauberstab sozusagen heilig machen. Aber die Versiegelung, das sehen wir in der Bibel sehr deutlich, ist letztendlich ein Prozess, wir sehen zum Beispiel, das Siegel kommt an die Stirn. Erinnern wir uns an 5. Mose 6, da geht es darum, dass wir das Gesetz Gottes im Herzen tragen, dass wir davon reden, wenn wir aufstehen, wenn wir uns niederlegen, ja, im Alltag, dass wir darüber nachdenken. Es soll dann ein Erinnerungszeichen sein über den Augen, sagt die Bibel. In 2. Mose 28 heißt es, heilig dem Herrn, auf dem Stirnblatt des hohen Priesters. Das sind also diese Prozesse der Heiligung, das hat was mit unserem Denken zu tun. Ja. Unser Denken muss sich ändern. Deswegen habe ich ja nicht ohne Grund auch letzte Woche von Abraham gesprochen, der gedacht hat, ich kann gleichzeitig Gott folgen und Ismael als Erben haben. Und Gott sagt, nein. Und das war ein schmerzhafter Prozess. Mhm. Wir müssen lernen, dass Gott immer wieder auch zu unseren Gedanken Nein sagt und dann Gott vor unsere Gedanken zu stellen. Das ist letztendlich dieser Prozess.
Und da ist auch die Frage, ob Gott auf einmal für die letzte Zeit, für die 150.000, ob Gott auf einmal die Bedingungen der Erlösung verändert.
Das wäre eine entscheidende
Frage. Wenn er jetzt sagt, okay, ihr müsst jetzt alle sündlos sein, um gerettet zu werden. Aber ich glaube, dass das nicht so ist. Sondern die Bedingung der Erlösung ist für alle Menschen aller Zeiten, von Adam angefangen bis zum letzten Menschen, immer die gleiche. Die Bedingung ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, ihm zu vertrauen, unser Leben ihm zu übergeben. Und die letzte Generation, das ist nicht, du musst es erreichen, um gerettet zu werden, sondern Gott wird es in den Gläubigen tun. Und es ist Gottes Werk und nicht unsere Verantwortung. Wir müssen uns von Gott, wir müssen die Beziehung zu Gott haben. Und Gott wird uns dann auch durch die Umstände natürlich auch, aber auch durch sein Wirken zu diesem Punkt hinführen. Und wir müssen nicht Angst haben, dass wir sagen, okay, wenn ich nur 98% erreicht habe, dann werde ich am Ende nicht gerettet. Nein. Mhm. Es wird keinen Gläubigen geben, der am Ende deswegen nicht gerettet wird, weil er nicht die Sündlosigkeit erreicht hat. Sondern es ist ein Werk Gottes, in Gottes Verantwortung und nicht in meiner Verantwortung.
Wenn wir uns anschauen, wie über die 144.000 der Bibel gesprochen wird, das ist Offenbarung 7, ist Offenbarung 14.
Ja.
Und das Problem eigentlich in Offenbarung 14 ist, dass es abgetrennt ist. Ja, man hat das Gefühl, man denkt, da geht ein neues Kapitel los, aber das stimmt gar nicht. Eigentlich sind Offenbarung 14, 1 bis 5 der Höhepunkt von Offenbarung 13, weil ansonsten endet Offenbarung 13 so ein bisschen mit der Zahl 666. Aber eigentlich zeigt Offenbarung 13 das erste Tier aus dem Meer, das zweite Tier aus der Erde, das Mahlzeichen, das Bild des Tieres, diese ganze große endzeitliche dramatische Szene. Und dann als Höhepunkt sagt Johannes, ich sah das Lamm und die 144.000.
Genau. Mhm.
Er sieht sie nicht alleine irgendwo da mit den finsteren Mächten irgendwie kämpfen. Er sieht auf dem Berg die 144.000 mit dem Lamm, mit Jesus. Und das ist, wie die Bibel sie beschreibt. Das sind diejenigen, die, wenn die ganze Welt sich gegen Gottes Gesetz wendet, bei Jesus stehen bleiben, weil sie gelernt haben, in jeder Lebenssituation, dass es sich lohnt, Jesus zu folgen. Und deswegen werden sie dann auch so leben können.
Ja.
Und es wird kein Falsch in ihrem Mund gefunden sein.
Ich habe hier mal einige Folien dabei, die sind sehr interessant, die genau darüber sprechen. Und zwar über das Thema des Ausmaß der Vollkommenheit bei Ellen White. Und wo es eine Ausarbeitung gibt darüber, ziemlich viele Seiten. Aber hier habe ich mal eine Zusammenfassung von dieser Ausarbeitung. Einmal über den Charakter des Menschen, die Natur des Menschen und der Leib des Menschen. Ja? Zuerst einmal die Definition. Der Charakter ist die Kombination von Gedanken und Gefühlen, die sich im gewohnheitsmäßigen Verhalten, Worte und Taten äußert. Der Charakter wird gebildet durch den richtigen Gebrauch der geistigen und sittlichen Kräfte der Natur des Menschen. Das sind alles Zusammenfassungen von Zitaten von Ellen White. Ja? Die Natur ist geistlich-seelische Natur als Basis des Charakters, umfasst geistige Kräfte, besonders die Fähigkeit, Gott zu erkennen, sittliche Kräfte, unter anderem die Fähigkeit, Glauben, Hoffnung und Liebe zu üben, sowie Fähigkeiten, Triebe, Neigungen und Empfindungen. Das ist die Natur des Menschen. Und der Leib ist der Körper, die physische Natur. Jetzt bei der Schöpfung war der Zustand folgendermaßen. Der Charakter war vollkommen, er war ein Abbild des Charakters Gottes. Gedanken und Gefühle waren rein und im völligen Einklang mit Gott. Es bestand die Möglichkeit der weiteren Entwicklung des Charakters durch freiwilligen Gehorsam Gott gegenüber. Mhm. Die Natur des Menschen war vollkommen, in Einklang mit dem Willen Gottes. Die Empfindungen waren rein, die Triebe und Neigungen wurden vom Verstand kontrolliert. Der Körper war in allen Einzelheiten vollkommen, das Bild Gottes. Der Körper war wesentlich größer als heutzutage, er besaß die Anlage zur Unsterblichkeit. Beim Sündenfall hat sich Folgendes verändert, der Charakter hat sich verändert. Infolge der pervertierten Natur wurde der Charakter unvollkommen. Selbstsucht wurde anstelle der Liebe das leitende Motiv der Handlungen, der Egoismus des Menschen halt. Wahre Charakterentwicklung zurück zur Ebenbildlichkeit Gottes war aus eigener Kraft unmöglich. Sie ist nur noch möglich durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Die Natur des Menschen wurde pervertiert. Selbstsucht trat an die Stelle der Liebe, die Fähigkeit, Gott zu erkennen, wurde zerstört. Der Mensch wurde unfähig, aus eigener Kraft den Versuchungen zu widerstehen. Er enthielt die Neigungen und Antriebe zur Sünde. Und der Leib, der Körper, war dem Tod geweiht. Eine allmähliche Degeneration setzte ein. Nach dem Wachstum des Körpers beginnt bereits sein Zerfall. Was passiert jetzt, wenn ein Mensch sich bekehrt bei der Wiedergeburt? Der Charakter, neue Charakter. Er bekommt einen neuen Charakter durch das Wirken des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt. Neue Gedanken, neue Gefühle, neuer Wille, neue Interessen, neue Motive. Liebe, und darüber haben wir gesprochen, Liebe tritt wieder an die Stelle der Selbstsucht als das leitende Motiv der Handlungen. Und hier haben wir eine Zurechnung des Charakters Christi. Die Natur, keine Ausrottung der alten Natur. Der Gläubige wird jedoch Teilhaber der göttlichen Natur durch den Heiligen Geist. Keine neuen Fähigkeiten, keine völlig neuen geistigen und gesittlichen Kräfte, jedoch neue Liebe. Wiederherstellung der Fähigkeit, Gott zu erkennen, Kraft zum Widerstehen der Versuchung. Der Leib verändert sich nicht. Dann während der Heiligung, bei der Veränderung, bei der Entwicklung. Entwicklung des Charakters zur Vollkommenheit durch das Wachstum in Vollkommenheit. Darüber haben wir gesprochen. Überwindung und Ablegen der erkannten Sünden, einschließlich der Neigungen dazu. Völliger Gehorsam in allen erkannten Dingen. Ausbildung des Charakters für die Ewigkeit durch Verleihung des Charakters Christi. Und die Natur des Menschen? Beherrschung und Veränderung der alten Natur durch das fortschreitende Teilhaben an der göttlichen Natur durch den Heiligen Geist. Heiligung der vorhandenen Fähigkeiten, Befreiung von allen Leidenschaften und Neigungen, Überwinden der ererbten und anerzogenen Neigungen zur Sünde, Verbleiben aber von Antrieben zur Sünde. Das heißt, wir werden nie einen Zustand erreichen, wo es keine Antriebe zur Sünde mehr gibt. Der alte Mensch wird immer noch da sein. Der Leib, der Körper, Bewahrung der körperlichen Gesundheit, soweit möglich durch die Lebensreform, Streben nach Vervollkommnung jedes Körperorgans, um die leiblichen Kräfte jeder Pflicht gewachsen zu machen. Ja, jetzt kommt der Spätregen. Darüber haben wir gesprochen. Was verändert sich da? Der Charakter. Die Vorbedingung für den Empfang des Spätregens ist die Christusähnlichkeit. Durch Ablegung der letzten Sünden wird die für die Zeit der großen Trübsal notwendige Charaktervollkommenheit erreicht, die sich daran zeigt, dass in Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten keine Sünden mehr begangen wird. Die Natur aber, Überwindung der noch vertriebenen, anerzogenen und ererbten Neigungen zur Sünde, aber verbleibende Antriebe zur Sünde, daher keine vollkommene Natur. Der Leib, kein Erlangen des heiligen Fleisches, das heißt auch keine Vollkommenheit des Körpers. Was geschieht jetzt bei der Versiegelung, wenn Gott die Gläubigen versiegelt? Der Charakter, die Voraussetzung ist die Charaktervollkommenheit durch den Spätregen erreicht, keine Vervollkommnung des Charakters mehr, er bleibt für ewig rein und fleckenlos. Die Natur verändert sich nicht und der Leib auch nicht. Jetzt bei der großen Trübsal, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, was haben wir da? Der Charakter Christi wird gänzlich wiedergespiegelt in den Gläubigen. Die Gläubigen begehen keine Sünden in Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten. Sie haben keine unvergebenen Sünden mehr zu bekennen. Die Natur, alle ererbten und anerzogenen Neigungen zur Sünde sind überwunden, Antriebe zur Sünde sind weiterhin aber vorhanden. Bei einigen Gläubigen erfolgt noch die Vervollkommnung der sittlichen Kräfte. Glaube und Hoffnung müssen noch geübt werden. Dem Körper keine Veränderung. Und jetzt bei Jesu Wiederkunft, der Charakter verändert sich nicht, die Natur, die verändert sich aber. Ausrottung der alten Natur samt der sündigen Neigungen und Antriebe. Daher wird erst jetzt die Sündlosigkeit oder sündlose Vollkommenheit erreicht. Erst bei der Wiederkunft geschieht das. Ja, das sind klare Aussagen von Ellen White dazu. Der Leib, Verwandlung des Körpers, Beseitigung aller Gebrechen und Fehler, Wiedererlangung der Unsterblichkeit, jedoch nicht der Körpergröße Adams. Und dann haben wir denn das Letzte auf der neuen Erde oder im Himmel schon und auf der neuen Erde. Der Charakter, Charaktervollkommenheit wie bei der Schöpfung. Und jetzt die Möglichkeit der weiteren Entwicklung des Charakters. Daher wird die absolute Vollkommenheit Gottes nie erreicht. Der Mensch ist immer Mensch. Die Natur, Vollkommenheit der Natur wie bei der Schöpfung. Und der Leib, Heranwachsen zu ursprünglichen Körpergröße Adams, nach Wiederzulassung zum Baum des Lebens, dadurch Erreichen der Vollkommenheit der Schöpfung. Das sind so ein paar Gedanken, denke ich, wo man sehen kann, wie Ellen White so den Charakter des Menschen beschreibt, beim Sündenfall, was sie verändert hat, wenn der Mensch sich bekehrt und was in der Endzeit da geschieht, was Gott im Menschen tut. Aber wir können nie von dieser Perfektion reden, dass man sagen kann, wir haben einen Zustand erreicht, es kann nicht mehr sündigen. Das verneint sie ganz deutlich.
Das ist ziemlich groß. Wie unterscheidest du zwischen, du sagst, die Umwandlung des Charakters bei der Wiederkunft Jesu oder da... Die Umwandlung der Natur, der sündigen Natur, genau. Und Ellen White sagt, wir sollen schon überwunden haben, um den Spätregen zu empfangen. Genau. Wie differenzierst du die Dinge? Oder?
Ganz kurz, ein Satz. Wir müssen Charakter und Natur unterscheiden.
Ja.
Der Charakter verändert sich bei der Wiederkunft nicht, die Natur aber. Der Charakter verändert sich vorher, die Natur wird erst bei der Wiederkunft verändert.
Das ist letztendlich diese Idee, die bei Holy Flesh zum Ausdruck kam, wo man schon dachte, wir können jetzt schon ein heiliges Fleisch haben. Aber Ellen White ist sehr deutlich, wir können einen vollkommenen Charakter haben, aber kein vollkommenes Fleisch vor der Wiederkunft. Das ist die Natur, das meint letztendlich ja, das sind die Dinge, die auch mit unserem Leib zusammenhängen. Das ist ja Natur und Leib ja nicht getrennt voneinander, sondern das bedingt einander. Und solange der Leib so ist, wie er ist, kann auch die Natur nicht völlig gereinigt sein.
Der Unterschied ist der, die verderbte Natur, die wir haben als Menschen, haben wir bis zur Wiederkunft. Und daher haben wir Antriebe zur Sünde in uns. Und das ist übrigens auch dann der Konflikt, den wir haben werden, mit der Angst in Jakob, wenn die Gnade zu Ende ist. Wir erleben die Triebe in uns, die Antriebe zur Sünde. Aber wir wissen, jetzt ist die Gnadenzeit zu Ende. Ja? Und das ist dieser innere Konflikt. Aber deswegen, diese Antriebe zur Sünde in uns werden erst bei der Wiederkunft verschwinden.
Das heißt, die 144.000 haben Antrieb zur Sünde?
Ja.
Ja, das ist... Okay. Die Frage, also wir würden sagen, sozusagen in der Zeit, der großen Trübsal, die Zeit der 144.000, dort wird kein Gläubiger mehr sündigen. Ist das richtig?
Ja, sagen wir mal so, es gibt keinen Vermittler mehr.
Genau, aber das schließt ein, dass die 144.000 nicht sündigen.
Ja,
ist das richtig?
Ja, absolut.
Genau. Ist es möglich, dass wir diesen Zustand heute erreichen?
Ja, natürlich. Denn wenn wir uns anschauen, Henoch, Elmay schreibt, Henoch hat diesen Zustand gehabt. Mhm. Ja, es ist möglich, aber es ist nicht die Bedingung. Und es ist auch nicht unser Fokus zu sagen, jetzt lebe ich schon 3 Tage ohne Sünde und morgen habe ich vielleicht wieder gesündigt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, Jesu Charakter wiederzuspiegeln. Ja? Deswegen, nur wenn ich Jesu Charakter widerspiegele, dann kann die Sünde in meinem Leben immer, ich würde es andersrum sagen, wir haben die alte Natur in uns, das ist dieser alte Mensch. Und bei der Wiedergeburt, haben wir eben gerade gesehen, kriege ich neue Triebe, neue Motivationen, mhm. Neue Liebe zu Gott. Der neue Mensch. Ich bin, ja. Ja, und Paulus sagt jetzt, und so wie ihr wiedergeboren seid, so lebt auch in Christus.
Ja.
Das heißt, im Leben des Menschen, des Christen, ist dieser Kampf zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Und wenn ich jetzt den alten Menschen mehr füttere, dann wird der immer stärker, immer größer und irgendwann wird der über mein Leben wieder herrschen und er sagt, hier bin ich wieder, ja, und jetzt habe ich wieder endlich wieder Macht. Und deswegen sagt Paulus auch, ich sterbe täglich. Der alte Mensch muss täglich sterben, dass ich täglich wieder den beerdige. Ja? Und wenn der neue Mensch größer, stärker wird, der in Christus ist, dann wird der alte, bis er wiederkommt, wird der alte Mensch noch da sein. Und er wird immer noch ab und zu sagen, hier, ich habe nur, so wird sein Finger heben. Ja? Aber wir werden dann ihm nicht mehr nachgeben, wenn wir mit Christus leben und der neue Mensch Jesus in uns seinen Charakter wiederhergestellt hat.
Ich denke, diese Frage muss ja auch berücksichtigen, und das ist ein großes Thema, das werden wir heute nicht mehr in aller Ausführlichkeit vielleicht behandeln, aber was ist Sünde?
Ja.
Denn biblisch gesehen, und auch Ellen White sagt das ja in mindestens 40 Zitaten, haben wir eine Definition, die uns wirklich Sünde definiert. Wir haben viele Beispiele, wo dann das auch konkret erklärt wird, aber die eine Definition ist, Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das ist sehr wichtig, dass es nicht nur einfach Gesetzesübertretung als Tat ist, sondern griechisch Gesetzlosigkeit, das ist Anomia. Das A, wie bei Athe, ist das Gegenteil von. Das ist wie, als wenn ich vor das Gesetz Gottes ein Minuszeichen setze. Das betrifft die Worte, die Gedanken, die Motive, das betrifft alles. Also, wenn ich das sage, meine ich das so, wie Jesus in der Bergpredigt das Gesetz versteht. Also, ich kann nicht sagen, nur weil ich die 10 Gebote den Buchstaben nachhalte, bin ich ohne Sünde. Es geht also um das Gesetz. Jetzt gibt es aber Menschen, und das ist ein anderer Aspekt, die vielleicht gar nicht alle Details des Gesetzes verstanden haben. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von wirklich treuen Christen im Laufe der Jahrhunderte, die das 4. Gebot nie wirklich ganz durchdrungen haben und verstanden haben. Deswegen sagt auch die Bibel, wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, also wenn ich weiß, das ist Gottes Gebot, wenn ich weiß, das möchte er und ich tue es nicht, dann ist es Sünde. Wenn ich aber es wirklich nicht wusste, Gott übersieht die Zeit der Unwissenheit. Also muss man diese Frage differenziert betrachten. Ein Mensch, der das 4. Gebot objektiv gebrochen hat, kann trotzdem in Gottes Augen subjektiv allem Licht gefolgt sein, das er gehabt hat und bis zum Ende seines Lebens wirklich so geheiligt gewesen sein, dass Gott ihn guten Gewissens in den Himmel nehmen kann. Mhm. Und wenn jetzt jemand noch irgendeinen Dämon sagen würde, ja, aber wer weiß, die hatten zwar Glauben, ja, und die sind durch den Glauben in diesem Sinne vollkommen geworden, aber wenn die jetzt gewusst hätten, dass es den Sabbat gibt, dann hätten sie vielleicht anders entschieden. Und ich glaube, hier kommen die 144.000 ins Spiel, weil Gott hier einfach sozusagen einmal demonstriert, dass diejenigen, die Glauben haben, so wie vor allen Jahrhunderten vorher, aber sozusagen jetzt einmal die komplette Wahrheit, wie sich entfaltet hat, auch verstehen, auch die halten auch alle 10 Gebote.
Ja.
Das heißt, er macht das nicht, um sich selbst jetzt irgendwie zu rechtfertigen, dass er endlich recht hat, sondern er zeigt einfach sozusagen, dass diejenigen, die in der Endzeit Glauben haben, halten alle Gebote. Deswegen kann er zeigen, dass alle, die vorher auch Glauben gehabt haben, hätten auch die Gebote gehalten, wenn sie alles darüber verstanden hätten. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es auch für alle dann dieselbe Grundlage. Nur der Erkenntnisstand ist vielleicht ein bisschen anders.
Also sie tragen das Gesetz im Herzen. Also
ja, genau.
Liebe ist ihr Charakter, Liebe zu Gott.
Was war noch interessant ist, wenn Sünde Übertretung des Gesetzes ist, wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, wir haben ja die ersten 4 Gebote und die letzten 6 Gebote. Und gerade die ersten 4 Gebote, da geht es eigentlich um die Beziehung.
Ja.
Geht es um Beziehung zu Gott. auf verschiedenen Aspekten. Das könnten wir eine Stunde drüber reden, inwiefern. Aber es geht darum, dass ich Gott liebe.
Ja. Ja?
Und mit anderen Worten, ist eigentlich hier in dem Moment, wenn ich das Gesetz übertrete, dann heißt das, dass ich in meiner Beziehung zu Gott entweder gegen Gott stehe, ohne Gott lebe, Gott ablehne oder auch in meiner Beziehung zu Gott in meinem Alltag das nicht tue. Wenn ich auf einmal zum Beispiel andere Dinge wichtiger als Gott ansehe. Wenn das Geld wichtiger ist, als was Gott mir sagt. Ne? Das heißt also, da geht es um die Beziehung. Und in den letzten sechs geht es erstmal auch noch um Handlungen, um Taten. Das Sabbatgebot eigentlich auch noch, hat beides drin, sowohl Beziehungen als auch Taten, aber auch dann natürlich auch die Beziehung zu den Mitmenschen. Ja.
Und auch die Motive letztendlich, wenn du denkst, du sollst nicht begehren. Ja, das geht ganz, ganz, ganz tief runter. Ellen White sagt das eigentlich so, die Wurzel dann. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig in dieser Debatte, weil ich höre das so oft auch in den Gemeinden, dass man aneinander vorbeiredet. Ja, die einen sagen, Gesetzesübertretung ist die Definition, die anderen sagen, nein, das ist nicht die Definition. Wir müssen von dem Gesetz so reden, wie Jesus es gesehen hat, und dann können wir guten Gewissens, denke ich, dann können auch alle, die wirklich aufrichtig Jesus nachfolgen, guten Gewissen sagen, das ist die Definition der Gerechtigkeit. Ellen White sagt, die 10 Gebote decken die gesamte Pflicht des Menschen ab. Und man könnte andersrum fragen, in diesem Sinne verstanden, gibt es letztlich keine Sünde, die nicht irgendwie Übertretung des Gesetzes ist. Denn jede Sünde deckt irgendwo einen oder ist ein Angriff auf das Gesetz. Und in dem Sinne können wir dann wirklich sagen, es ist die Definition.
Ja. Nun ist es so, also wenn wir davon sprechen, heute in den Gemeinden, wie es so ist, es gibt diese Streitgespräche darum. Also es gibt manche Gruppen, die sagen, also wir brauchen das Gesetz gar nicht, also naja, verstehe mich nicht falsch, also du sagst linker Kram, wir brauchen es gar nicht halten, wir werden erlöst, wie wir sind. Andere sagen, wir müssen also genau dem Buchstaben folgen. Jetzt in der Gemeinde, und ich weiß, es gibt in allen Bereichen ganz treue, liebe Geschwister, die ich alle sehr schätze. Jeder von uns hat eine eigene Meinung irgendwie über dieses Thema, und das ist auch, glaube ich, in der Gemeinde so, wie gehen wir miteinander eigentlich um? Also ich gucke ein bisschen auf die Zeit, wir haben ungefähr so 5, 6, 7 Minuten. Ich würde jetzt gerne noch mit euch drüber sprechen. Wir können dieses Thema wahrscheinlich unendlich lange jetzt aufrollen. Aber in unsere heutige Gemeindesituation mal hineingeguckt. Es gibt diese Spaltung, und das ist die Frage, wie sollen wir da miteinander umgehen? Wie sollen wir einander annehmen? Sind das Streitfragen, die wir nicht klären können? Ist es deshalb ratsam, sozusagen sich zu zersplittern? Oder sind die Sachen irgendwie nebensächlich, also einfach Schwamm drüber und jeder glaubt, was er will? Oder sind das elementare Dinge? Wie wichtig ist das? Wie gehen wir miteinander um?
Ich denke, wir sollten uns alle ein Beispiel an Epaphras nehmen. Der Paulus sagt in Kolosser 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der hat es auch selbst geschrieben, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Hier war jemand, der hat vielleicht sogar gesehen, hier gibt es ein Problem, hier gibt es einige Geschwister, die nicht so ganz sind, wie sie sein sollten. Was hat er gemacht? Er hat für sie gekämpft. Nicht gegen sie, für sie im Gebet. Mein Eindruck ist, wir kämpfen mehr gegeneinander über die Frage, ob man vollkommen sein kann oder nicht. Was würde passieren, wenn wir im Gebet füreinander kämpfen, dass der andere vollkommen wird? Dass wir selbst und der andere sozusagen, dass wir zueinander wachsen in der Liebe zu Gott und zueinander. Das ist eigentlich das biblische Modell, wie wir damit umgehen sollten.
Was ich mich auch frage ist, das unterstütze ich auf jeden Fall, das würde ich auch verlängern, aber ich habe noch einen Gedanken, da noch ein bisschen das erweitert. Ich frage mich immer, was brauchen wir eigentlich in dem Moment? Ich denke, diejenigen, die sich zu sicher fühlen und sich zu sehr ausruhen, die brauchen Erweckung. Das heißt Erweckung in dem Sinne, dass sie, dass sie auch mal aufgerüttelt werden, sagen, hör mal zu, hier. Leg dich nicht nur schön hin und ruh dich aus auf dem, ja, sondern Gott möchte, dass du im Glauben aktiv bist für Jesus, ja. Die anderen, die da sage ich manchmal, die brauchen eine Ermutigung, weil sie unsicher sind, weil sie merken, ich kann es nicht. Was ich am häufigsten erlebe, ist, dass Christen zu mir kommen und sagen, ich muss bald vollkommen sein und ich schaff's nicht, ich kann es nicht. Ja, und ich sehe schon, und wenn ich jetzt sehe, meine letzten 5 Jahre, und wenn ich jetzt voraus, ja, das in die Zukunft jetzt lege, ich werde es nie erreichen. Und hoffentlich tut mich Gott vorher zur Ruhe legen, ja, weil ich das sonst nicht erreiche. Also deswegen, aber hier ihnen die Sicherheit zu geben, es ist nicht die Bedingung, dass du irgendeinen Stand, wie viel Prozent auch irgendwo erreicht hast, um am Ende das zu erreichen zu können, sondern zu wissen, lebe mit Jesus, liebe Jesus, und Jesus wird in dir das tun, was Gott in dir tun möchte. Ja. Die Sicherheit zu geben, in Jesus zu sein, und wenn ich in Jesus bin, dann bin ich in Jesus sicher, und dann wird er mich führen, wie der Hirte die Schafe führt am Ende.
Ich denke, das ist auch das Entscheidende. Ich glaube, es wird zu viel Theologie darüber gemacht. Ja. zu viel systematisches Analysieren, so, wenn das so ist, dann ist das so und das ist so. Und dann entsteht der Eindruck, wenn ich nicht irgendwie alle Ellen White-Zitate auf Englisch gelesen habe und so verstehe, wie so und so versteht, dann kann ich vielleicht nicht gerettet werden. Aber Jesus sagt, wer den Sohn, oder die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben.
Ja.
Ellen White sagt, wenn ich heute mit Jesus im Reinen bin, dann darf ich wissen, dass ich heute ewiges Leben habe.
Genau.
Das Problem ist, dass wir oft nicht mit Jesus im Reinen sind. Und dann wird vielleicht sogar die Suche nach der Vollkommenheit zu einer Ersatzreligion sozusagen. Aber wenn ich mit Jesus im Reinen bin, dann kann ich sagen wie David, er wird meinen Weg unsträflich machen. Wenn ich mit Jesus im Reinen bin, dann erlebe ich ja, dann kenne ich ja die Kraft. Dann habe ich Erfahrung mit ihm gemacht. Und deswegen ist das Dringendste, was wir alle brauchen, dass wir füreinander beten, dass wir auch uns Erfahrung erzählen. Ganz ehrlich, wie oft diskutieren wir über solche theologischen Fragen, vielleicht am Sabbatnachmittag, und wie oft erzählen wir, was Jesus in unserem persönlichen Leben uns so auch an Überwindung geschenkt hat. Ellen White sagt, wenn wir wissen wollen, ob wir Jesus haben, sollen wir uns die Frage stellen, ob wir so ganz natürlich, ob unsere Gedanken natürlich zu ihm gehen. Ja. Ja, ob wir, wie, so wie die Blume quasi zur Sonne dreht, ob unsere Gedanken zu ihm gehen, ob wir gerne von ihm erzählen, weil er uns so viel geschenkt hat.
Und da habe ich das Zitat, denke ich, was genau der Anknüpf, wo Ellen White sagt, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen den Weg, den der Herr in der Vergangenheit geführt hat und die Lehren, die er uns gegeben hat. Ja. Das heißt, wenn wir auf die Taten Gottes schauen, und übrigens, in der letzten Zeit wird Gott so viel große Taten tun. Ich denke, mehr als beim Auszug aus Ägypten und bei Dussel wurde mehr. Ja. Gott wird gewaltig eingreifen. Und je mehr wir auf Gottes Taten schauen, desto mehr wird unser Vertrauen zu ihm stärker werden und unsere Liebe zu ihm stärker werden. Und von daher denke ich, ist es gut, wenn wir jetzt schon in diesem Vertrauen zu Jesus stehen, darin wachsen und dadurch auch uns diese Erfahrung erzählen.
Vielleicht eine Sache, im Hinweis darauf, dass wir gleich vorbei sind. Ich würde ganz gerne noch eine Sache von euch wissen. Ja. Wie sollten denn Menschen, also wenn ich heute Früchte hervorbringen will, Glaubensfrüchte in meinem Leben, was würdet ihr den Geschwistern sagen? Was können sie denn tun,
okay,
um das zu machen?
Hier was ganz Praktisches, was vielleicht auch zur Debatte dabei trägt. Ich will es mal anders illustrieren, mit einem anderen Thema. Der Olaf und ich haben zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten zu den sieben Posaunen.
Ja.
Wenn wir über Offenbarung 17 sprechen, werden wir wahrscheinlich auch in manchen Versen unterschiedliche Meinungen sein. Und auch in Offenbarung Daniel 11. Was wir jetzt machen könnten ist, wir könnten uns eine mediale Schlammschacht liefern. Wir könnten sozusagen uns ständig drüber streiten, nur noch über die Posaunen, nur noch über Offenbarung 17, über die Verse, wo wir vielleicht Dinge nicht ganz genau sehen und streiten, bis irgendwann Leute mir folgen und ihm folgen, sich Lager entstehen, ja, und dann die Frage entsteht, okay, er würde denken, wieso siehst du nicht das Zitat Trumpet after Trumpet? Ich würde denken, warum siehst du nicht das Zitat vom großen Kampf? Ja? Und wir würden denken, wir sind vom Glauben abgefallen. Aber wir können was anderes machen. Wir können auch sagen, wir glauben beide an die Wiederkunft, an den Sabbat, an die 10 Gebote, an die erste Engelsbotschaft, an die zweite Engelsbotschaft, an die dritte Engelsbotschaft, an alles in Offenbarung 13, an alles, was absolut notwendig ist. Und wir gehen gemeinsam weiter und der Geist wird uns vielleicht führen, noch in einzelnen Punkten.
Richtig.
Und wenn wir uns die Frage stellen, okay, du siehst die Natur Jesu mit der Nuance und ich sehe sie mit der Nuance und im Grunde genommen haben wir gar nicht so viel Ahnung von Genetik, dass wir sie genau verstehen können. Ja? Müssen wir deswegen Gräben aufbauen und Schützengräben und gegeneinander schießen oder können wir sehen, wir verstehen eigentlich die Ellen White Zitate fast alle doch große Menge identisch, haben das gleiche Ziel, dann lass uns gemeinsam gehen, lass uns gemeinsam beten und Gott wird, je näher wir zu ihm kommen, uns auch noch immer weiter zusammenschweißen.
Ja, genau. Die Einigkeit ist richtig.
Ja. Denn es ist das Band der Vollkommenheit, nicht wahr? Die Liebe.
Richtig. Man wird sie erkennen an der Liebe untereinander.
Ja, genau.
Nicht an der gefehlten Wahrheit, die jeder hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir so heute so miteinander umgehen. Also vielen Dank. Ich werde das mal als Schlusswort stehen lassen. Ja? Also vielen, vielen Dank, dass wir darüber sprechen können, über diese Vollkommenheit. Wir haben, glaube ich, noch ganz viele Dinge, die wir noch ansprechen könnten darin. Aber ich glaube, es ist auch manchmal gut, das mal so, also Dinge auch mal stehen zu lassen, jemanden mal anzunehmen. Und ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich, der von euch kam, betet mal füreinander, nicht wahr? Also hackt nicht aufeinander rum. Und dann haben wir nachher die Spaltung in der Gemeinde. Ich folge Apollos, ich folge Kephas, ich folge Paulus, ich folge Christus. Sondern wir sind dann mal also als eins in der Gemeinde. Und ich glaube, bei unseren Pionieren sehen wir das auch. Die waren auch nicht in allen Fragen gleich. Aber die hatten ein großes Ziel gemeinsam, nämlich Christus zur Welt zu bringen. Also den Menschen Christus zu verkündigen. Und ich glaube, wenn wir darin vorangehen, dann tun wir uns einen Gefallen. Und wenn wir heute das Gefühl haben, dass wir nicht füreinander beten, aber viel aufeinander rumhacken, dann sollten wir vielleicht genau da ansetzen und einfach im Gebet zu Christus kommen. Zeit mit Christus verbringen, auch in der Missionsarbeit. Dann wachsen wir, man sieht die Früchte und das sehen wir, glaube ich, auch dann in unserem Nächsten. Vielen Dank euch. Also es gibt noch so viel, worüber wir sprechen können. Aber ich bin dankbar, dass wir über dieses Thema Vollkommenheit jetzt in zwei Teilen sprechen konnten. auch euch, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das anzugucken. Wenn ihr jetzt nur den zweiten Vortrag gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall den ersten an, wenn es um die Vollkommenheit geht. Da sind viele biblische Dinge drin, also wie wird das biblisch die Vollkommenheit überhaupt gesehen. Das hilft dann sehr, diesen zweiten Vortrag auch zu verstehen, oder Vortrag, diese Diskussion zu verstehen. Im Studium dafür wünschen wir euch Gottes Segen und bedanken uns bei euch und schreibt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt, an fragen@amazing-discoveries.de oder an fragen@daswort.org ist es in beiden Fällen. Wir freuen uns drauf, wenn wir ein paar Fragen haben, dann wollen wir auch versuchen, hier wieder so eine Diskussionsrunde zu haben und diese Fragen zu behandeln, vielleicht auch wieder mit euch beiden. Schauen wir mal. Also vielen Dank euch.
Ja.
Danke auch und Gottes Segen.
Gottes Segen. Gottes Segen.